Wir machen weiter. Wir sind ja in einer neuen Reihe mittlerweile angekommen. Tobi hat die Reihe letzte Woche eingeläutet. Wir werden uns in den nächsten Wochen mit dem Heiligen Geist beschäftigen und allen Dingen, die den Heiligen Geist so ausmachen. Der Heilige Geist ist ja keine Neuerfindung des Neuen Testaments. Ne? Also der Heilige Geist, den gab es schon immer. Er ist ein Teil des Wesens Gottes, eine Person des Wesens Gottes. Wir haben ihn letztens im Predigerteam Gott hoch drei genannt. Der dreieinige Gott, der sich zeigt als Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und der Heilige Geist, der war da. Er war am Anfang schon da, da lesen wir in Genesis, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Er war zu Beginn da, Gott atmet seinem Atem aus. Der Heilige Geist, er ist da. Er zeigt sich in verschiedenen Auswirkungen. Wir finden den Heiligen Geist in der Bibel mit verschiedenen Bezeichnungen. Also wir finden ihn im Alten Testament überwiegend als Ruach. Und ich finde, das klingt schon wie Atem. Ruach ist übrigens weiblich. Das finde ich höchst spannend, weil wir immer noch Menschen haben, die sich manchmal so unwohl dabei fühlen, dass Gott auch weibliche Wesenszüge haben kann. Und natürlich kann er das, wenn er mich nach seinem Bild geschaffen hat. Dann hoffe ich, dass das alles hier in Ordnung ist. Ruach ist weiblich und das finden wir im Alten Testament ganz, ganz häufig. Insgesamt 378 Mal findet sich Ruach im Tanach. Tanach, das ist die Tora, das sind die Propheten und die Schriften, da zählen Esther dazu, da zählen die Psalmen dazu. Und der Tanach, den haben wir im Christentum als Altes Testament übernommen. 378 Mal findet sich Ruach im Alten Testament. Der Heilige Geist hat immer schon gewirkt. Ganz unterschiedlich aber hat er gewirkt. Im Alten Testament, da finden wir den Heiligen Geist, dass er immer wieder punktuell auf Menschen fällt. Gott legt seinen Heiligen Geist immer wieder punktuell auf Menschen, um mit ihnen kommunizieren zu können, um durch sie zu seinem Volk sprechen zu können. Das finden wir bei Abraham, das finden wir besonders bei Mose, das finden wir bei Aaron oder beim Priestertum, das finden wir bei den Richtern, das finden wir bei den Propheten und das finden wir bei den Königen. Also immer wieder kommt der Heilige Geist und legt sich auf eine besonders gesalbte Person. Da hing die Salbung immer noch mit dabei. Ja. Ja, aber das stimmt. Aber wenn du jetzt hochrechnest, wie groß das Volk war, also ich schlag nachher nochmal die Brücke dazu. Guter Einwand. Also es war nicht immer nur einer aus dem Volk. Nein, nein, nein. Denn die Leviten mussten den Dienst am Heiligtum tun. Und das konnten sie nur, wenn sie gesalbt waren. Das konnten sie nur, wenn der Heilige Geist mit ihnen war. Ich greife vor. Aber danke für den Einwand. Aber wir finden im Alten Testament tatsächlich, dass der Heilige Geist bestimmte Personen auserwählt hat. Oder bestimmte Personengruppen. Propheten sind eine Personengruppe. Oder Leviten sind eine Personengruppe. Priester sind eine Personengruppe. Naja, und wenn man die Könige zusammenfasst, sie sind ja nur nacheinander König gewesen, gibt immer nur einen. Aber letztendlich machen sie eine Personengruppe aus. Aber was wir im Alten Testament eben sehen, ist, dass der Heilige Geist nicht zwingend permanent bei diesen Menschen war. Ich finde es total spannend. Eine ganz, ganz prägnante Stelle dafür ist, ich habe jetzt immer nur so eine rausgepickt, um das zu highlighten. Psalm 51. Das ist ein Psalm, den hat David geschrieben. Er hat diesen Psalm geschrieben, aber David hat echt viel auf dem Kerbholz gehabt. Also David hat sich echt viel erlaubt. Ne? Aber diesen Psalm, den hat er geschrieben, nachdem der Prophet Nathan ihn zur Rede gestellt hat. Warum? Weil er eine Frau gesehen hat, die er gerne haben wollte. Und die Frau gehörte zu einem seiner Elitekrieger. Es gab 30 Krieger, die ganz eng bei David waren, die dem Königshaus zugeordnet waren. Und Uriah, der Hethiter, war einer davon. Und dessen Frau wollte er haben. Und deshalb hat er dafür gesorgt, dass es Uriah nicht mehr gibt. Das Einfachste, in den Krieg schicken und sich zurückziehen. Und ich denke manchmal so, wow, kreativ. Aber was wir lesen ist, der Vers fängt an mit, hab Erbarmen mit mir, Gott. Er ist sich dessen bewusst. Naja, er wurde ja auch korrigiert und er hat es ja vorher schon geahnt. Ist ja jetzt nicht so, als wäre er doof gewesen. Hat es ja schon vorher geahnt, dass das nicht so die beste Idee war. Aber er wurde vom Propheten korrigiert und dann sagte, hab Erbarmen mit mir, Gott. Und dann geht es weiter. Er betet, erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen Geist. Schick mich nicht fort von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir. Im Alten Testament war das tatsächlich so. Wir lesen im Alten Testament immer wieder die Aufforderung, wenn man sich Gott nähern wollte, wenn man vor Gott bestehen wollte, immer die Aufforderung, heiligt euch. Also wäre ich jetzt im Alten Testament, ich hätte mich heiligen müssen. Das heißt, ich hätte alle Regeln einhalten und befolgen müssen, selbst checken müssen. Hab ich auf alles geachtet? Bin ich irgendwie mit jemandem, der krank ist, in Kontakt gekommen? Bin ich irgendwie mit jemandem, der vielleicht seine Tage hat, in Kontakt gekommen? Habe ich irgendwie Fleisch angefasst, das unrein ist oder das zu alt ist oder das geweiht war oder? Also es gab viele, viele Möglichkeiten, unrein zu werden, unheilig zu werden. Und wir lesen immer wieder die Aufforderung, heiligt euch. Denn nur wenn ihr heilig seid, könnt ihr zu mir kommen. Und nur wenn wir heilig sind, kann der Heilige Geist ruhen. Und deshalb sagt David hier, nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir. Mir ist bewusst, dass ich gesündigt habe. Mir ist bewusst, dass ich den Heiligen Geist damit ja auch betrübt habe. Und schick mich nicht weg von dir. Schick mich nicht weg aus deinem Angesicht. Der Heilige Geist hat in den verschiedenen Epochen der Geschichte mit Gott und uns Menschen einen unterschiedlichen Stellenwert gehabt. Ich habe euch mal ein Schaubild mitgebracht, weil ich finde, dass es das ganz gut verdeutlicht. Kannst du das Bild einmal? Ja, genau. Also, das stellt so ein bisschen die Geschichte der Menschen mit Gott dar. Wir haben das Alte Testament und die Schöpfung. Und wir lesen tatsächlich im Alten Testament vom Heiligen Geist, aber wir lesen von ihm als Kraft Gottes, als Atem Gottes, als eben punktuelle Kraft, die einen erfüllt, sodass jemand punktuell auch mal weissagen konnte, etc. Es ist stärker die Zeit des Vaters. Wobei ich das ein bisschen korrigieren möchte, es ist stärker die Zeit des Herrn, sage ich mal. Und Gott Vater äußert sich im Alten Testament in dem, wie sie ihn eben auch wiedererkennen konnten, nämlich als patriarchaler Herr. Der Herr Zebaoth, der Herrschan, der Jahwe und so weiter und so fort. Die Zeit des Alten Testaments ist deshalb auch ganz stark die Zeit des Vaters, des Herrn, wenn wir da reinschauen. Wir haben dann die Zeit des Sohnes. Jesus kommt auf diese Welt, wird vom Vater gesandt, kommt auf diese Welt und wir lesen dann in Matthäus 3, Vers 16, Jesus wird getauft. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnete sich der Himmel über ihm. Er sah den Geist Gottes, wie eine Taube auf ihn herabkam. An diesem Moment, nach der Taufe, wurde Jesus vom Heiligen Geist erfüllt und begann seinen öffentlichen Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes. Auch er wirkte, wie es in der Basisbibel so schön heißt, durch die Kraft Gottes. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkte in ihm. Und er demonstrierte uns, ich tue ja nur, was ich den Vater tun sehe. Wir sehen den Vater aber durch den Sohn. Die Zeit des Sohnes. Und er sendet zum Beispiel dann auch seine Jünger aus. Matthäus 10, Vers 1. Jesus stattet seine Jünger mit Vollmacht aus. Er rief seine 12 Jünger zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Und er sendet sie aus. Punktuell hat er die Kraft des Heiligen Geistes, diese Vollmacht, die er vom Vater empfangen hat, seinen Jüngern weitergegeben, sie ausgesandt, sie sind ausgezogen und kamen begeistert wieder und haben gesagt, oh, das funktioniert. Wir lesen aber auch von Stellen, wo sie wiederkommen und sagen, das funktioniert nicht. Auch da, es ist noch die Zeit des Sohnes. Seine Vollmacht teilt er mit ihnen, aber dann geht's weiter. Die Zeit des Heiligen Geistes bricht an mit Pfingsten. Und das ist unglaublich bannend. Wir lesen in der Apostelgeschichte 2, Vers 17. Kannst du es einmal? Genau. Gott spricht, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure alten von Gott gesandte Träume haben. Und da haben wir jetzt den Unterschied. Über alle Menschen ausgießen. Jeder Mensch, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland annimmt, hat das Anrecht darauf, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und das ist der Unterschied zum Alten Testament. Wenn du hochrechnest und die hatten zeitweise 6 Millionen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ein paar wenige Millionen Menschen, die zum Volk Israel gehörten. Und zu diesen paar wenigen Millionen waren es noch deutlich weniger Leute, die mit dem Heiligen Geist gesalbt waren, punktuell, zeitweise, teils ihres Lebens. Aber im Neuen Testament, mit der Zeit des Heiligen Geistes, mit der Ausgießung an Pfingsten, bricht die Zeit an, wo der Heilige Geist sich auf alle Menschen legt, die durch Jesus Christus erlöst sind. Einschub. Und wir lesen nämlich im 1. Petrus 2, Vers 9, aber ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Und das ist der Unterschied. Und das ist das Wunderbare. Er macht das. Er ruft uns in sein Licht. Und er ist derjenige, der uns zu einer königlichen Priesterschaft macht, zu einem heiligen Volk, zu einer Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Kannst du das Schaubild bitte noch einmal einfügen? Die Zeit des Heiligen Geistes ist mit Pfingsten angebrochen. Und es steht ja in der Apostelgeschichte in den letzten Tagen. So, jetzt ist die große Frage immer, witzigerweise erst diese Woche, haben wir jetzt Endzeit? Ja, haben wir. Seid da. Easy Antwort. Seit Pfingsten ist es tatsächlich so, das ist das letzte große Kapitel. Ist doch nicht an mir zu entscheiden, wie viele Seiten dieses Kapitel hat. Für Gott ist Zeit. Für mich ist Zeit, ach, das ist manchmal schon zwischen Frühstück und Mittagessen lang. Aber für Gott doch nicht. Die Zeit des Heiligen Geistes bricht an und das ist die Endzeit. Und erinnert euch daran, Petrus und Paulus, die waren so fest davon überzeugt, dass sie die Wiederkunft Jesu erleben werden. Warum? Weil die Zeichen ihrer Zeit so klar waren. Erinnert euch, was sie erlebt haben. Sie haben erlebt, wie der Tempel zerstört wurde. Sie haben erlebt, wie das Volk verstreut wurde. Sie haben erlebt, wie sie gefoltert wurden, wie sie verfolgt wurden. Das alles haben sie erlebt. Sie haben erlebt, wie die Welt eigentlich so ein bisschen in Schutt und Asche gelegt wurde von den Mächten, die damals herrschten. Für die war ganz klar, übermorgen könnte Jesus wiederkommen. Also ja, es sind tatsächlich die letzten Zeiten. Und ist das nicht cool? Ist das nicht ein Privileg für uns? Ich finde schon. Also mir wird immer wieder bewusst, es ist ein absolutes Privileg für mich, dass ich in dieser Zeit, in der Zeit des Heiligen Geistes geboren sein durfte. Ich bin total dankbar dafür. Warum? Weil es bedeutet, dass ich das Anrecht darauf habe, dass der Heilige Geist mich erfüllt. Das ist mega stark. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns zieht. Er ist derjenige, Johannes 16, Vers 8 und 9, der uns Sündenerkenntnis überhaupt ermöglicht. Er ist derjenige, der unsere Herzen vorbereitet. Wenn dann der Beistand kommt, wird er dieser Welt die Augen öffnen. Er öffnet uns die Augen für unsere Schuld und für Gerechtigkeit und für Gericht. Und die Schuld besteht darin, dass sie nicht an Jesus glauben. Und ich finde übrigens an dieser Stelle, wir finden besonders im Johannesevangelium ein anderes Wort für den Heiligen Geist, nämlich der Tröster, der Beistand, der Paraklet, der Beistand tatsächlich, der sich mit dir aufmacht, um dich zu vertreten. Das ist stark. Gott schenkt mir jemanden zur Seite, der mich unterstützt, der mich vertritt, der mir Trost gibt, der mir Kraft gibt, der mir Stärke schenkt. Er ist derjenige, der uns erkennen lässt, dass wir Jesus brauchen. Er ist aber auch derjenige, der uns erkennen lässt, dass wir Gottes Kinder sind, wenn wir Jesus angenommen haben. Römer 8, die Verse 14 bis 16. Alle, die sich von diesem Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Alle, die sich vom Heiligen Geist führen lassen, sind Gottes Kinder. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Nein, nein, nein. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Haben wir aber nicht. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Und weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, Abba, also Vater. Weil wir diesen Geist durch Christus bekommen haben, sind wir, wie die Bibel es sagt, Miterben Christi. Wir sind alle Gottes Lieblingskinder. Warum? Weil wir alle erben. Weil wir alle erben dürfen. Wir sind mit Jesus zusammen, die Miterben Gottes und haben genauso Anteil an ihm, wie Jesus Christus Anteil an ihm hat. Und ist das nicht stark, so wie Jesus ihn Vater nennen kann, so wie Jesus das Recht hat zu sagen, ich tue doch nur, was ich meinen Vater tun sehe, so haben wir durch Christus das Anrecht, weil der Heilige Geist uns dafür die Augen öffnet, ihn Vater zu nennen. Der Heilige Geist schenkt uns ein Anrecht am Himmel, aber eben nicht nur in ferner Zukunft. Yay! Wobei es super ist, ein Ticket für den Himmel zu haben. Ich hab meins gut verschaut. Sondern durch den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, die hier unter uns wirkt, haben wir jetzt bereits ein Anrecht auf den Himmel. Und wisst ihr, ich habe ja vorhin erzählt, Ruach, Pneuma im Griechischen, der Atem, Luft, die in Bewegung ist, Wind, all das sind Übersetzungen für den Heiligen Geist oder für sein Wesen. Wir stellen uns das manchmal aber vor wie so ein laues Lüftchen, ne? So ein Säuseln. Aber es kann tatsächlich auch ein verzehrendes, so eine verzehrende heiße Feuerbrunst sein. Dafür finden wir im Alten Testament auch Beispiele. Was uns, glaube ich, manchmal nicht bewusst ist, ist, wie kraftvoll Atem ist. Und ich möchte euch das einmal demonstrieren. Ich habe einen Freiwilligen, ich habe ihn nicht bestochen, ich habe ihn tatsächlich gefragt, ob er mitmachen möchte. Und er möchte uns das einmal demonstrieren. Komm mal zu uns, Nikolai. Und ihr dürft es gleich gerne auch testen. Nikolai, ich bitte dich, einmal tief Luft zu holen und dann einen Schrei auszustoßen. Mach ruhig so laut du kannst, ihr haltet euch alle mal die Ohren zu. Okay, und jetzt machen wir Folgendes. Nikolai, du atmest bitte alle Luft aus deiner Lunge aus und versuchst dann genauso stark zu schreien.
Ah.
Jetzt, wer möchte es nochmal testen? Einmal tief einatmen. Ah! Ja. Und dann?
Ah!
Da ist keine Dynamik dahinter. Witzigerweise sind Männer davon stärker betroffen. Also wenn man das mal macht, ich habe es mit verschiedenen Frauen auch mal gemacht, bei denen kam es lauter raus als bei den Männern. Also sprich, Männern wird der Atem irgendwie stärker genommen. Vielen Dank. Wisst ihr, der Atem Gottes, die Kraft Gottes, dieser Wind, dieses Pneuma, Ruach, das ist nicht einfach nur ein nice to have. Es ist lebensspendend. Es ist lebenserhaltend, es ist lebensspendend. Es ist die Kraft, die die Welt in Bewegung gesetzt hat. Es ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und ja, auch im Jahre 2025 glaube ich immer noch daran. Ich bin jetzt mittlerweile alt genug, um ganz schön viel schräges Zeug erlebt zu haben. Alt genug auch, um immer noch daran zu glauben und nicht desillusioniert zu sein. Die Kraft des Heiligen Geistes ist eine reale Kraft, die unsere Welt verändern möchte. Und wie tut sie das? Indem sie durch uns wirkt. Wir sehen das in der Bibel. Im Alten Testament hat die Kraft des Heiligen Geistes durch Menschen gewirkt. Durch die Propheten was bewirkt, durch die Richter was bewirkt, durch die Könige was bewirkt. Wir lesen es im Neuen Testament, die Kraft des Heiligen Geistes, die Tote auferweckt hat, die Dämonen ausgetrieben hat, die Menschen geheilt hat. Und ich habe es auch schon erlebt, dass diese Kraft des Heiligen Geistes auch heute noch echt ist und real ist und auch heute noch diese Kraft hat. Auch heute noch lebenserhaltend und lebensspendend ist. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man denn diesen Heiligen Geist? Da gibt es ja teilweise wirklich lustige, unterschiedliche theologische Ansichten. Und da lasst uns gerne mal in die Bibel schauen. Ich bin damit aufgewachsen, dass der Heilige Geist am Katzentisch saß. Kennt ihr das? Den Katzentisch kennt ihr nicht? Also Katzentisch ist, wenn du Familienfeier hast und die komischen Leute setzt du an den Katzentisch. Den komischen Cousin, mit dem keiner irgendwie so recht weiß, was er sagen soll, wie er sich unterhalten soll, der kommt an den Katzentisch. Das nervige Kind, das immer alles unschubst, an den Katzentisch. Gabriel, möchtest du an den Katzentisch?
Gehst zur Führung mit 16, ist völlig egal, dass du ein Typ bist, wenn der Bischof dir die Hand auflegt.
Aber das bringt uns doch schon mal auf eine... Also, hey, ich wusste gar nicht, dass die katholische Kirche grundsätzlich so charismatisch ist. Ab der Firmung. Aber, interessant aber auch, oder? Ich bin eben so aufgewachsen. Gott Vater, Gott Sohn, vor allem Jesus, ja. Gott Vater war so ein bisschen obskur, weil der hat irgendwie so viel Spaß am Strafen gehabt. Aber Heiliger Geist, da reden wir lieber nicht drüber. Der ist schon ein bisschen creepy. Lassen wir mal außen vor. Und ich bin damit aufgewachsen, ich lasse mich taufen. Und irgendwie ist der Heilige Geist dann durchaus da, aber irgendwie auch nicht. War irgendwie ein bisschen schräg. Wir haben ja gerade schon die Stelle in Matthäus gehabt. Bei Jesus fällt das witzigerweise zusammen. Jesus kommt zu Johannes, lässt sich taufen und Gott bestätigt das, indem er den Heiligen Geist auf ihn sendet, in Form dieser Taube, die auf ihn kommt. Er wird vom Heiligen Geist gesalbt und er beginnt seinen Dienst. Lasst uns mal in die Bibel schauen, wie es denn weitergeht. Ihr erinnert euch, Matthäus 10. Jesus sendet seine Jünger aus, gibt ihnen Vollmacht und dann aber, er stirbt, wird ins Grab gelegt, er steht wieder auf und dann sagt er zu seinen Jüngern, ihr wartet jetzt. Auf wen warten sie? Auf den Parakleten, auf den Beistand, auf den Tröster. Ich lasse euch nicht allein, ich schicke euch einen Beistand. Den hat er ihnen aber nicht sofort dagelassen, sondern sie warteten auf ihn. Dann kommt Pfingsten, die Zeit des Heiligen Geistes bricht an. Sie warten auf ihn und warten auf ihn und der Heilige Geist kommt und erfüllt sie. Und dann schauen wir mal weiter in die Bibel. Wie kommt denn jetzt der Heilige Geist zu uns? Wie kommt der Heilige Geist zu dir und zu dir und zu dir und zu dir und zu dir? Lass uns mal Lukas 11, Vers 13 aufschlagen. Da sagt Jesus, ihr Menschen seid böse. Hart, aber true. Hey, ihr wisst gar nicht, wie viel heute schon wieder Vergebungsbedürftiges in diesem Tag geschehen ist bei mir. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut. Ihr habt schon echt schräge Herzen und trotzdem wisst ihr, was eure Kinder brauchen, was ihnen gut tut. Und ihr gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Ich lese daraus, was erfordert's? Wir bitten ihn, genau. Wir bitten ihn um den Heiligen Geist. Das ist das Erste. Dann lass uns mal in Apostelgeschichte 8, Vers 17 schauen. Petrus, kannst du mal die Verse davor und danach auch einblenden? Oder wartet mal, ich lese sie euch hier vor. Ich habe doch eine Bibel mitgebracht. Kann ich nur empfehlen, Leute. Hier, ich lese es euch vor. Die Apostel in Jerusalem erfuhren, dass die Menschen in Samarien das Wort Gottes angenommen hatten. Wer ist das Wort Gottes? Jesus. Sie haben Jesus angenommen. Da schickten die Apostel in Jerusalem Petrus und Johannes nach Samarien. Übrigens, die Samariter galten grundsätzlich als die Falschgläubigen. Das war schon wow. Nach ihrer Ankunft beteten die beiden und baten Gott, den Getauften den Heiligen Geist zu schenken. Denn der war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren bisher nur im Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Petrus und Johannes legten ihnen die Hände auf, da empfingen sie den Heiligen Geist. Ich finde das spannend. Ich finde das höchst spannend. Die Samariter haben die Botschaft vernommen, sie haben das Wort, sie haben Jesus angenommen, sie wurden im Namen Jesu getauft, dennoch hatten sie den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Das zeigt mir A, ja, wir bitten darum, dass der Heilige Geist kommt und B, wir empfangen den Heiligen Geist. Und wie können wir ihn empfangen, indem jemand, der den Heiligen Geist bereits hat, die Hand auflegt? Insofern bei der Firmung gar nicht so falsch. Wenn er ihn hat. Wenn er ihn hat. Wenn er ihn hat. Und wenn der Empfangende ihn möchte, das setzt es ja voraus, dass der Empfangende sich dessen bewusst ist, ich möchte den Heiligen Geist, ich möchte die Kraft Gottes in meinem Leben wirksam haben. Lassen wir uns, bei einer Stelle kann man immer argumentieren, Sonderfall. Lass uns noch eine andere Stelle anschauen. Und zwar haben wir da noch die Apostelgeschichte 9, Vers 6. Nein, 19 müsste das sein. 19, Vers 6. Genau. Ach, so ist sie schon angegangen. Ja, gut. Da waren die schneller. Also. Als die Jünger des Johannes das hörten, lasst uns mal ein bisschen weiter vorgucken. Also, Paulus zieht da übers Hochland zum Meer hinunter nach Ephesus und dort trifft er einige Jünger des Johannes. Ihr erinnert euch, der Täufer. Da fragt er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie antworteten, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. What are you talking about?
Wie Heiliger Geist, hä?
Paulus fragte weiter, was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Sie erwiderten, die Taufe durch Johannes. Da erklärte ihnen Paulus, bei der Taufe des Johannes ging es darum, sein Leben zu ändern. Zugleich hat Johannes dem ganzen Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommt. Das heißt, sie sollen an Jesus glauben. Als die Jünger des Johannes das hörten, ließen sie sich im Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Dann legte Paulus ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie. Und damit auch die Folgen? Sie redeten in fremden Sprachen mit prophetischen Worten. Es waren etwa 12 Männer. Stark, oder? Ja. Ja, genau, das hast du erzählt, genau. Ja? Als er ihnen begegnet, nach der Auferstehung. Genau, da. Genau. Die haben den Heiligen Geist empfangen und dennoch wartete die Gesamtgemeinde, es waren ja zu dem Zeitpunkt ungefähr 120 Leute, die zur damaligen Gemeinschaft bereits gehörten. Die Gesamtgemeinde wartete aber noch darauf. Was wir also lesen, ist der Unterschied zum Alten Testament, ist erstens, jeder, der Jesus Christus annimmt, hat ein Anrecht auf den Heiligen Geist. Halleluja. Wir werden Miterben Christi. Und jeder, der Jesus Christus annimmt und sich auf seinen Namen hin taufen lässt und sagt, ja, ich gehöre zu Jesus, kann den Heiligen Geist empfangen. Und im Epheserbrief lesen wir davon, dass der Heilige Geist der erste Anteil vom Erbe Gottes ist, das er uns bereits im Hier und Jetzt schenkt. Der Heilige Geist ist das, was für uns Himmel und Erde verbindet. Der Heilige Geist ist die Kraft, die in uns, die in uns wirkt. Der Heilige Geist ist dieselbe Kraft, die in Jesus gewirkt hat, als er Menschen geheilt hat. Und diese selbe Kraft gießt sich in uns aus und möchte durch uns in diese Welt hineinwirken. Der Heilige Geist ist es, der uns verändert. Der Heilige Geist ist es, der uns unser Leben verändert, mit uns aufräumt, der uns Kraft gibt, der aber durch uns in diese Welt hineinwirken möchte. Wir werden in den nächsten Wochen noch mehr davon hören. Wir hören nächste Woche entweder von Geistesgaben oder vom Sprachengebet und danach von Geistesgaben oder vom Sprachengebet. Müssen wir gucken, wie Jana und ich uns das aufteilen. Aber wir wollen in der nächsten Zeit darauf hinschauen, was möchte der Heilige Geist in uns freisetzen. Und für heute hatte ich so wirklich das Empfinden, ich nehme dich gleich, Ilva, komm zu mir. Für heute hatte ich so wirklich das Empfinden, dass der Heilige Geist uns berühren möchte. Und vielleicht bist du hier und sagst, oh, das mit dem Hände auflegen, hä, habe ich noch nie gehört. Vielleicht bist du hier und hast noch nie, sagst, ich möchte auch den Heiligen Geist empfangen. Ich habe das noch nicht gemacht. Mir war das nicht bewusst. Vielleicht bist du hier und bist noch ein bisschen skeptisch, was die Kraft des Heiligen Geistes betrifft. Aber ich möchte dir einfach zusprechen, er möchte dir begegnen. Er möchte dir begegnen und er möchte dich verändern und er möchte dir Anteil geben am Himmel. Schon jetzt. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du dich großzügig an uns verschenkst. Und Vater, wir bitten darum, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt, heute, hier, über uns, über diese Versammlung, über diesen Ort, über jedes offene Herz, das sich danach sehnt. Voller Vertrauen bitten wir dich darum. Komm, Heiliger Geist. Und wenn du sagst, du möchtest den Heiligen Geist empfangen, du hattest das noch nicht, dann sprich doch irgendjemanden an, von dem du dir sicher bist, dass er oder sie ihn schon hat. Amen.